Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Okawelle. Willkommen zur Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Im Studio verantwortlicher Redakteur ist Hans Kottke.
Meine Gäste heute im Studio von Radio Okawelle sind Ingrid Meyer-Legrand, Psychotherapeutin und Coach aus Berlin, Frieda Schöbel und Helmut Käs. Unser Thema heute lautet 1913, Kriegszitterer und Traumata von Kriegskindern und Kriegsenkeln. Warum macht ihr die Ausstellung zu den Kriegszitterern schon zu 1913 und nicht erst zu 1914?
Wir haben ja in diesem Jahr das Jubiläumsjahr der Fürstenhochzeit von 1913. Und da hat das Friedenszentrum ein eigenes Programm konzipiert, weil solche Erinnerungsjahre für uns nur dann einen Sinn machen, wenn auch die gesamten Lebensumstände der Menschen mit in den Blick kommen. Und da war besonders eklatant in den bisherigen Planungen der Stadt, dass der Erste Weltkrieg praktisch ausgeklammert wurde. Also unsere Anträge auf Finanzierung von Themen, die sich mit dem Weltkrieg befassten, wurden schon im Kulturausschuss abgelehnt, sodass wir eigentlich das dann von selber finanzieren müssen. Es wurde sogar behauptet, dass 1914 völlig von 1913 zu trennen sei. Also zum Beispiel Professor Stölzel bei der Eröffnung dieses Jubiläumsjahrs und auch das Kulturinstitut hat so argumentiert. Und kurz danach hat allerdings dann Andreas Matthies in der Braunschweiger Zeitung über die Missverständnisse bei der Bewertung eines Buches, auf den sich die eben genannten beziehen, berichtet. Und hat geschrieben, dass der Sommer des Jahrhunderts, das Buch von dem Florian Illies und dessen falsche Interpretation von dem Engländer Norman Angell, dass dieses Buch eben falsch interpretiert wurde, weil die Tatsache, dass dieses Buch auch ein Krisenjahr schildert, das heißt, dass 1913 ein Krisenjahr war, weil das also zu wenig von Herrn Illies in den Blick genommen wurde. Und es war ja so, dass die Fürstenherrschaft sowieso nur noch 5 Jahre gedauert hat und dann durch die in Braunschweig gewaltfreie Revolution hinweggefegt wurde. Und insofern kann man sagen, die führenden Kräfte damals waren schon einigermaßen schwach und korrupt und überlebt. Und das ist natürlich durch eine solche Feier einer Hochzeit, die wir in diesem Jahr hier in Braunschweig erleben, auch nicht wegzuwischen. Dieses Buch von Angell hieß die große Illusion, also The Great Illusion. Und das war ein Erfolgsbuch. Da hat er nämlich die Kriegsführung angeklagt. Und wenn man sich überlegt, dass 1910 schon Kriegsführung angeklagt wurde, dann kann man auch davon ausgehen, dass viele Menschen darüber nachgedacht haben, dass man also möglichst Kriege in Zukunft vermeiden sollte. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Und besonders hat auch Angell schon dargestellt, dass Krieg auch für die Sieger immer einen Verlust darstellt. Ganz zu schweigen von den enormen finanziellen Mitteln, die aufgewendet werden müssen, um die Rüstung voranzubringen. Und Angell hat sich auch Gedanken gemacht, wie man diesen Teufelskreis durchbrechen könnte und hat gesagt, also ein wirklicher Pazifismus müsste den Krieg als einen Mangel an Vernunft betrachten, um erfolgreich zu sein. Die Friedensbewegung befand sich ja damals nur am Anfang und hat allerdings dann auch nach dem Buch von Angell einen großen Aufschwung genommen. Immerhin konnte sie allerdings dann den Ersten Weltkrieg auch nicht verhindern, sondern der Aufruf von Herrn Angell, England sollte, also Großbritannien sollte sich nicht am Krieg beteiligen, der ist auch nicht berücksichtigt worden. Also für uns ist jedenfalls wichtig, dass die Geschichtsbetrachtung die Katastrophen und die Entwicklung zum Ersten Weltkrieg sehr genau auch in den Blick nehmen muss. Und deswegen wenden wir uns dagegen, dass die Folgen von Krieg eigentlich bei 1913 völlig ausgeblendet werden. Und aus diesem Grund haben wir die Ausstellung in der Alten Waage gemacht, die noch bis zum 6. September zu sehen sein wird. Wir wollen nämlich dabei helfen, dass solche Katastrophen in Zukunft nicht mehr geschehen können und dass wir den ersten Schritten, die in eine solche Richtung gehen könnten, die nötigen Gedanken und die nötigen Aktionen entgegenstellen. Also der Erste Weltkrieg wurde ja in diesem Jubiläumsjahr oder in dem Jahr, auf das sich dieses Jubiläumsjahr bezieht, schon kräftig vorbereitet. Und der kommende Weltkrieg war also schon in den Köpfen, in den Zeitungen. Wir haben extra junge Menschen beauftragt, in den Zeitungen zu recherchieren und haben festgestellt, dass schon durchaus die Bevölkerung, auch etwa durch den Braunschweiger Volksfreund, die damalige Zeitung der SPD, thematisiert wurde.
Wie kann man sich denn die große Kriegsbegeisterung der deutschen Bevölkerung 1914 im Allgemeinen erklären? Und warum wurde die Friedensbewegung überhaupt nicht gehört?
Ja, also die Kriegsbegeisterung kann ich selber als Friedensmensch nicht verstehen, sozusagen. Ich könnte mir erklären, dass der Bismarck ja ursprünglich so die letzten 40 Jahre davor Deutschland gelenkt hat. Und er war ja ein Militarist, der zumindest ein kluger Militarist war und der die Kriege sozusagen erfolgreich für Deutschland geführt hat. Gegen der 70-71, der Krieg gegen Frankreich, war ja nun mal ein gewonnener Krieg. Also von daher werden wir diesen auch wieder gewinnen. Natürlich war die Friedensbewegung auch schon einigermaßen erstarkt, aber sie hat die Mehrheit der Deutschen halt nicht erfasst. Also die SPD hat ja zum Beispiel den Kriegsanleihen zugestimmt. Aber nach dem Ersten Weltkrieg war das natürlich vorbei. Den Zweiten Weltkrieg hat nicht mehr eine begeisterte Menge geführt, aber da haben sie halt sozusagen aus Pflichtgefühl mitgemacht.
1914 gingen ja auch Künstler in den Krieg. Was war speziell denn die Motivation der deutschen Künstler, die sich freiwillig für den Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg meldeten?
Das ist eine auch sehr schwierige Frage. Wir können das heute eigentlich auch nicht mehr verstehen. Aber man hatte eine gewisse Produktionssteigerung, man hatte große Erfindungen gemacht, also auf dem technischen Gebiet. Und den Optimismus der Zeit hat Helmut eben schon ein bisschen geschildert. Die Friedensbewegung selber war noch sehr schwach und die Künstler haben tatsächlich so etwas wie Verdruss und Ungenügen an der etablierten und der erstarrten Gesellschaft empfunden. Das ist nicht auf die Künstler beschränkt gewesen. Zum Beispiel ist ja auch im selben Jahr 1913 Albert Schweitzer nach Afrika gegangen, weil er meinte, hier in Europa könne er nicht mehr so richtig etwas ausrichten als Arzt. Und dann muss man auch sagen, dass natürlich Krieg immer eine reizvolle Sache ist, besonders für Jugendliche. Aber etwa, es gibt auch von dem Künstler Beckmann in der belgischen Stadt Ypern einen Spruch, der hat gesagt während des Krieges, meine Kunst kriegt hier zu fressen. Also sie dachten, dass sie da einen Kick bekommen würden für ihre Kunst. Es war ja auch Abenteuerlust dabei und es ging sehr stark um das unmittelbare Erleben. Für meine Begriffe haben sie damals die neuen Waffen, die es gab, unterschätzt. Man hat ihnen also einen leichten Krieg versprochen. So nach dem Motto, Weihnachten seid ihr wieder daheim oder wir machen nur einen kurzen Wochenendausflug nach Paris. Dazu gehört auch das Buch von Ernst Jünger, der das Buch In Stahlgewittern allerdings nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben hat und wo aber sehr deutlich zum Vorschein kommt, wie mit welcher Kälte man also diesen Krieg betrachten kann. Und wichtig ist für ihn auch immer die Tatkraft des Einzelnen. Und er macht überhaupt keine politischen oder moralischen Parteinahmen. Der Krieg ist für ihn ein inneres Erlebnis und zu einer Erfahrung, die das Bewusstsein schärft. Also all diese Gedanken hat es damals gegeben und von daher gibt es eben die Begeisterung in dieses Stahlgewitter, wie er es genannt hat, hineinzugehen und sich da drin zu bewähren. Aber das sehen wir heute natürlich ganz anders. Zum Beispiel, was mich also äußerst schockiert, ist die menschliche Kälte gegenüber den vielen sterbenden Soldaten, die dadurch zum Ausdruck kommt. Der Ernst Jünger hat ja auch sein Schulleben hauptsächlich in Internaten zugebracht, übrigens interessanterweise auch in Hannover und in Braunschweig. Und ein anderer Zug, der bei ihm zum Ausdruck kommt, das ist auch gestern bei dem Vortrag von Frau Meyer-Legrand deutlich geworden, diese Rastlosigkeit, die sich in dieser Person ausdrückt. Er hat nämlich sehr viele Umzüge hinter sich gebracht, ist immer wieder in andere Städte umgezogen. Und das bringt letztendlich auch eine gewisse Kälte gegenüber menschlichen Empfindungen.
Dies ist eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Bei mir im Studio sitzen heute Ingrid Meyer-Legrand, Frieda Schöbel und Helmut Käs. Unser Thema heute lautet 1913, Kriegszitterer und Traumata von Kriegskindern und Enkeln. Was hat euer Projekt zu 1913 und insbesondere die Ausstellung Kriegszitterer mit Kriegstraumata zu tun?
Über das Programm des Friedenszentrums habe ich vorhin schon etwas gesagt. Wir haben im Rahmen unserer Kontrastveranstaltungen zu den Feierlichkeiten zu 1913 zwei Ausstellungen gezeigt. Die erste handelte von dem damaligen Friedensnobelpreisträger Alfred Hermann Fried, der den 1911 bekommen hat. Und die zweite behandelt jetzt die Kriegszitterer. Also heute würde man wahrscheinlich sagen, die Kriegsdienstverweigerer oder Deserteure oder die Menschen, die also von Krieg so verletzt worden sind, dass sie bestimmte Traumata mit sich herumtragen. Das heißt, die Kriegstraumata sind eigentlich ein ganz spezielles Gebiet. Und da hat es in Bremen ein Asyl, nannte man das damals, gegeben, das solche Menschen behandeln sollte. Und über dieses Asyl ist in dieser zweiten Ausstellung, die jetzt in der Alten Waage läuft, vieles zu lesen und zu lernen. Und wir müssen natürlich mal definieren, was ist überhaupt ein Trauma? Und nach der Definition von Frau Meyer-Legrand heißt Trauma, dass die Belastungsgrenzen eines Menschen überschritten worden sind. Das heißt, das kann im zivilen Leben passieren, zum Beispiel die jedermann bekannten Burnouts sind so ein Anzeichen dafür, oder auch Ticks, die Menschen entwickeln. Das heißt, diese Menschen haben mit einem Trauma zu kämpfen. Besonders im Krieg oder im militärischen Einsatz natürlich gibt es viele Traumata. Da sind sie sozusagen vorprogrammiert, weil es so viele Situationen gibt, die der Mensch letztlich nicht bewältigen kann. Und dafür ist er offenbar auch nicht vorgesehen. Mir schwebt da ein Bild vor Augen, das ein Engländer von der Kompanie von Ernst Jünger aufgenommen hat. Da liegen die Toten herum und Menschen, die sowas mal gesehen haben, wie in Sekundenschnelle also große Menschenmengen getötet wurden oder die heute noch nach Flandern mal fahren und sich dort ansehen, was im Ersten Weltkrieg dort passiert ist. Da kann man sich vorstellen, dass solche Situationen von einem normalen Menschen eigentlich nicht bewältigt werden können. Und aktualisiert ist unser Thema natürlich durch die Einsätze etwa in Afghanistan, wo sich herausgestellt hat, dass die Anzahl der traumatisierten Bundeswehrsoldaten in den letzten Jahren mehr und mehr angestiegen ist. Im vorletzten Jahr waren es nach einer Dokumentation über 800 Soldaten, die selber Hilfe gegenüber ihrem Trauma gesucht haben. Ob sie es schaffen, das jemals wieder loszuwerden, ist die große Frage. Aber warum wir natürlich diese Ausstellung zeigen, heißt, wir wollen versuchen, 1913 auch in seinem Umfeld darzustellen und vor allen Dingen vor dem, was damals auch vorbereitet wurde, Krieg und Gewalt, davor wollen wir warnen.
Ja, ich will einfach nochmal sagen, was ein Trauma ist, also so quasi aus meiner Sicht. Das wurde ja hier schon von Herrn Schöbel gesagt, also ein Trauma entsteht tatsächlich, wenn die psychischen Belastungsgrenzen eines Menschen überschritten werden. Ja, und das kann in der Tat, oder man sagt, dass jeder Mensch in seinem Leben einmal ein Trauma erlebt, also so quasi einen richtigen Schock erlebt. Ja, und im Krieg ist das, wie auch schon gesagt worden, ist natürlich vorprogrammiert. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Im normalen Leben, in Anführungszeichen, kann man auch mit einem Trauma ganz gut umgehen, wenn es dann eine, sagen wir mal, eine beschützende Umwelt gibt. Ja, und da werden wir später nochmal drüber reden, welche Funktion sozusagen diese verschiedenen Zentren haben, wo, in denen heute traumatisierte Soldaten behandelt werden können.
Was sind denn eigentlich traumatisierte Kriegsenkel? Und was hat sie denn traumatisiert?
Ja, ich will mal so sagen, also Kriegsenkel sind belastet durch das, was ihre Eltern erlebt haben. Ihre Eltern, das sind die Jahrgänge 1930 bis 45. Das sind die sogenannten Kriegs- und Flüchtlingskinder, die Kinder und Heranwachsende, die den Krieg und die Flucht erlebt haben. Also das heißt, die haben im Zweifel als Kinder wohlgemerkt und als Heranwachsende den Bombenterror in Dresden erlebt oder in Hamburg. Die mussten Vergewaltigungen mit ansehen oder über sich ergehen lassen. Die mussten Erschießungen mit ansehen und so weiter und so fort. Ja, das sind die belasteten Eltern der Kriegsenkel sozusagen. Ganz klar belastet diese Generation der Kriegskinder, aber auch, sagen wir mal so, die Mitläufer und Täterschaft. Denn es gab ja schon 17-Jährige, die als Flakhelfer unter Umständen töten mussten. Also auch das ist etwas, was in diesen Familien, die die Kriegsenkel eben vorgefunden haben, wenn man so will, sehr, sehr stark belastet. Sowohl über diese, sagen wir mal, Mitläuferschaft und Täterschaft, als auch über das Leiden wurde eisern geschwiegen. Ganz, ganz, ganz lange. Es war einfach nicht, also gesellschaftlich nicht möglich, dass es sozusagen im Land der Täter auch Opfer geben konnte. Das war einfach politisch überhaupt nicht angesagt. Gut, und dennoch waren die Kriegsenkel, das heißt die Kinder dieser einstigen Kriegs- und Flüchtlingskinder, mit dem Leid ihrer Eltern und auch mit ihrer Täterschaft, wenn man so will, also davon betroffen. Ja, sie haben nicht darüber gesprochen, aber die Kinder haben das gespürt, ja, und haben sozusagen einen Auftrag bekommen, bitte rettet uns, ja, beziehungsweise sie wollten ihre Eltern retten oder haben andere Aufträge bekommen, mehr oder weniger offen ausgesprochen. Also sie sollten das Tor zum Leben sein, sie sollten der Sinn des Lebens sein. Ja, sowas in dieser Art. Und das ist das, was die Kriegsenkel einfach sehr, sehr stark belastet hat. Daraus hervorgegangen ist sozusagen aus diesen Familien oder aus dieser Art des Zusammenlebens mit diesen traumatisierten Menschen, ist so etwas wie eine ganz große Rastlosigkeit, von der wir vorhin eben auch schon gehört haben. Und diese fast Unmöglichkeit anzukommen, einerseits. Andererseits ist es so, dass, oder anders gesagt, diese Rastlosigkeit äußert sich eben auch in verschiedenen Formen, wenn man so will. Also die einen stehen permanent auf der Bremse, das hört sich ein bisschen paradox an, oder aber sie müssen permanent Top-Leistung bringen. Ja? Ja, bis hierhin erstmal vielleicht.
Welche Methoden wurden denn damals zur Heilung angewandt?
Was? Ja, also 1914, da waren sozusagen die Elektroschocks sehr populär oder auch dauerwarm Badewannen, kalte Tücher, Hypnose und Arbeitstherapie. Wobei Hypnose wird natürlich heute auch noch angewendet. Das ist ein sehr, sehr gutes Verfahren. Ich kann mir aber vorstellen, dass es früher ganz anders angewendet worden ist. Was die sagen wir mal, die Traumatisierten des Zweiten Weltkrieges bedurft hätten, wären, und das machen wir eben heute, Gesprächstherapien, ja? Gesprächstherapien, Psychotherapien, Gruppentherapien, also das sind alles Methoden, die infolge des Vietnamkriegs einerseits und auch infolge der von Faschismus Verfolgten, nämlich der Juden, etabliert worden ist in Israel. Ja, also der Dan Ba'on ist einer der ersten, der sozusagen diese Leute, die eben ein schwerstes Trauma hatten, behandelt hat, ja, und Zentren eingerichtet hat, wo diese Menschen behandelt worden sind. Und diese Zentren gibt es mehr und mehr, ja. Also ich war jetzt gerade auf einer jüdischen Tagung in Wien und habe in diesem Zuge das ESRA kennengelernt. Das ist ein Zentrum, wo eben sich Verfolgte vom Zweiten Weltkrieg, Verfolgte vom Faschismus, Verfolgte hinwenden können.
Wird denn heute überhaupt etwas für die Kriegsenkel getan?
Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Frage, weil wie ich bereits in meinen Beiträgen angedeutet habe, ist dieses Thema lange Zeit überhaupt nicht besprochen worden. Es durfte einfach nicht besprochen werden. Und seit ungefähr 2000, also seit ungefähr 10, 12, 13 Jahren, hat sich darum, um dieses Thema, eine Öffentlichkeit gebildet. Und in diesem Zuge sind sehr, sehr viele Gesprächskreise entstanden, also Kriegsenkel-Gesprächskreise, wozu im Übrigen auch die Sabine Bode mit ihrem Buch Kriegsenkel beigetragen hat. Sie ist überhaupt eine der Pionierinnen dieser Thematik. Also sie hat auch schon über die Kriegskinder ein Buch geschrieben. Oder auch der Peter Heinel, den ich an dieser Stelle auch nochmal anführen möchte, der hat ein wunderbares Buch über die Kriegsenkel geschrieben, Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg. Da geht es um die seelischen Verwundungen der Kriegskinder. Ja, ich selbst führe auch Gesprächskreise durch, also Kriegsenkel-Gesprächskreise in Berlin, und führe auch Workshops durch, zum Beispiel mit dem Titel Immer noch auf der Flucht, was hat das Aufwachsen ihrer Eltern in Kriegs- und Flüchtlingszeiten mit ihrem Leben, mit ihrer eigenen Familie und ihrer Paarbeziehung zu tun. Dieser Wochenend-Workshop wird jetzt Ende August stattfinden. Und wer sich dafür interessiert, kann mich da gerne kontaktieren.
Ja, ein Beispiel für ein Trauma wäre der Scott Ostrom, der im Irakkrieg im Einsatz war, der sozusagen als einfacher Mensch, hatte keine Ahnung, dass überhaupt Krieg existiert, ist dann zur Armee beigetreten, war eine wunderschöne Veranstaltung. Die Armee wird ihr Leben verändern und das hat sie da tatsächlich sehr dramatisch verändert. Der hat dann in Irak, hat er einigermaßen funktioniert, hatte die Methode sozusagen harmlos, schnell und tödlich, war seine Devise seines Bataillons. Aber nach dieser Geschichte ist er dann in Amerika zurückgekommen und dann ist er völlig zusammengebrochen. Dann hat er Polizisten verletzt, dann hat er Wutausbrüche gekriegt, dann hat er zu seinen Schreianfälle gekriegt, dann hat er Selbstmordversuche gemacht und dann kamen diese ganzen Geschichten ihm nach, dann hatte er das Gefühl zum Beispiel, dass er hatte dann ein Erlebnis zum Beispiel gehabt, wo er auf eine Bombe gefahren ist, dann ist er aus dem Auto geschleudert worden, dann sah er seinen Kollegen, seinen Kameraden, der nach ihm seine Hand reckte, der dann von Flammen umhüllt war, und der dann schrie und der dann eben dann Glück hatte, dass das Auto dann explodierte, dass er dann tot war. Also von daher, es waren grässliche Erlebnisse, die er halt so erlebt hatte im Krieg und die dann nachher ihm das Leben so zur Hölle machten, dass er praktisch, ja, dass er es als beendet betrachtete sozusagen. Er war 27 und das Leben war sozusagen zu Ende. Er war dann zwar anerkannt, er hatte dann auch eine einigermaßen ordentliche Rente, aber er war völlig fertig und es ist noch nicht abzusehen, dass er überhaupt wieder rauskommt.
Dies war eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig auf Radio Okerwelle 104,6. Das Friedensbündnis trifft sich jeden zweiten Mittwoch in der reformierten Gemeinde am Wendentorwald 20 in Braunschweig um 20 Uhr. Im Internet gibt es Informationen zum Friedenszentrum und auch Veranstaltungshinweise wie der anstehende Besuch von Jürgen Gresslin unter der Adresse www.friedenszentrum.info, wo man sich über einen Link auch die bisherigen Sendungen, allerdings ohne die Musiktitel, anhören kann. Bis zur nächsten Sendung am dritten Mittwoch im Monat. Tschüss.